Grillpad Frankfurt, der Podcast.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute Abend hier im Haus am Dom zur Lesung mit Podiumsgespräch mit dem Titel Die Vernachlässigten, Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen, mit Dario Schramm und Podiumsgästen.
Epiktet, antiker Philosoph im ersten Jahrhundert, wird das Zitat zugeschrieben. Die Bildung behält wie das Gold an jedem Ort den eigenen Wert. Manchmal könnte gerade auch zur Corona-Pandemie man das Gefühl haben, dass der Wert des Goldes zentraler, wichtiger gesehen wird, die wirtschaftliche Bedeutung, als das, was die Bildung hervorbringt. Umso besser, dass wir uns heute Abend nicht um das Gold kümmern, sondern um die Bildung. Herr Schramm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend mit Ihrem Buch da sind. Sie haben mitten in der Pandemiezeit 2020 das Amt des Bundesschülersprechers übertragen bekommen. Auch ein guter Zeitpunkt, um mit so einer Aufgabe zu starten. Haben dann nebenbei noch 2021 ihr Abitur gemacht und sind jetzt dabei zu studieren, nämlich das Studienfach Recht und Politik. Ja, also Bundesschülersprecher, damit irgendwie schon auch mit dem Thema Corona beschäftigt in dieser Zeit, nebenbei das Abitur gemacht und dann noch ein Buch geschrieben. Wie kommt man bei dem Tagespensum dann auf die Idee, ein Buch zu schreiben?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es war natürlich eigentlich wahnsinnig zu dem Zeitpunkt zu sagen, ich schreibe auch noch ein Buch. Im Endeffekt war es so, dass ich im Amt als Bundesschülersprecher irgendwie Interviews geben durfte. Ich durfte wie die Stimme der Schüler sein. Das waren aber immer 3-4 Minuten oder vielleicht im schlimmsten Fall 1-2 Sätze zu aktuellen Themen. Das heißt, Bildung und Schule musste ich immer sehr runterbrechen und auch Themen und Anliegen und die Meinung von jungen Leuten. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist mehr als nur ein Satz. Es sind mehr Probleme, es gibt mehr Dinge, die man anpacken muss. Und so kam dann die Motivation, eben das Ganze in ein Buch zusammenzufassen. Und muss aber ehrlich gestehen, auch das Buch ist eigentlich nur die kleine Zusammenfassung von so viel mehr eigentlich, was man angehen muss.
Das glaube ich Ihnen gerne, wenn man zum Beispiel auch so ein schöner Absatz im Beginn des 7. Kapitels, wenn ich gerade zitieren darf. Im Alter von 6 Jahren wurde ich in eine katholische Grundschule eingeschult und war von Tag 1 an ziemlich gut darin, meine Meinung kundzutun, meistens ungefragt. Gut, da hatten Sie dann die Chance, als Bundesschülersprecher auch gefragt, Ihre Meinung kundzutun und von daher irgendwie schlüssig dann auch das mal zusammenzufassen in so einem Buch. Ja, die weiteren GesprächspartnerInnen. Frau Hüttner, Franziska Hüttner, Sie sind Lehrerin an der Elisabethenschule, ein Gymnasium hier in Frankfurt. Lehrkraft für Englisch und katholische Religion und Sie sind heute nochmal besonders auch von uns eingeladen oder ausgeguckt worden, weil Sie gerade in diesen pandemischen Zeiten Ihren Vorbereitungsdienst geleistet, ertragen, absolviert haben. Das ist vielleicht schon die erste Wertschätzung. Sie haben mir geschrieben, ich darf Sie auch mal kurz zitieren, während des Distanzunterrichts befand ich mich mitten im Referendariat. Irgendwo vor dem Computer zwischen Erwartungen meiner SchülerInnen, Anforderungen des Kultusministeriums und der Schulleitung und den Ansprüchen meiner AusbilderInnen. Das klingt nicht nach einer Zeit, die besonders vergnügenssteuerpflichtig gewesen wäre. Wenn Sie jetzt heute so daran zurückdenken, ist es ja schon ein bisschen her, dass Sie auch wirklich das zweite Staatsexamen dann auch geschafft haben. Gibt es was noch heute durch Ihre Albträume geistert, wenn Sie an die Zeit Ihres Vorbereitungsdienstes, Ihres Referendariats zurückdenken?
In der Tat ist es so. Ich habe ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil ich doch auch sehr viel Positives mitnehmen konnte aus dieser Zeit. Aber diese ständige Ungewissheit war etwas, was natürlich nochmal psychisch zusätzlich belastet hat. Wenn man dann, habe ich eine Situation sehr prägnant noch im Kopf, einen Tag vor meinem Unterrichtsbesuch, dieses Mal mit Seminarleitung, also ein großer UB-Vorbereitung auf das Examen, kamen dann meine Schüler ins Lehrerzimmer, wir haben uns zu dem Zeitpunkt gerade im Wechselmodell befunden, und sie haben gemeint, Frau Hüttner, wir wissen nicht, wer morgen da ist, der und der hat Corona und die Hälfte der Klasse muss in Quarantäne. Und ja, es ist nicht nur so, dass ich natürlich gerne mit der ganzen Klasse Unterricht gehabt hätte, sondern auch, dass ich ja im Voraus Ausarbeitungen abgeben muss, die dann natürlich das, was geplant ist, völlig über den Haufen werfen und dann auch entsprechend kommuniziert werden müssen. Letztlich lief alles gut, aber trotz allem. Also das sind immer so Abwägungen, die man zusätzlich immer noch irgendwie im Hinterkopf behalten musste.
Unsere UBs sind ja schon aufregend genug und dann eben damit noch. Ja, vielen Dank. Herr Thomas Leistner, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Sie sind Lehrer an der Heinrich-Kleier-Schule hier in Frankfurt, einer beruflichen Schule für katholische Religion, und sind als Schulseelsorger an der Schule aktiv und darüber hinaus seit 15 Jahren in der Lebens- und Krisenberatung und der Notfallseelsorge in Frankfurt tätig. Also bringen auch über den Schulkontext hinaus Erfahrungen mit über Situationen in Krisenmomenten, wie Menschen reagieren. Ein Tag des Krisenmoments war der 16. März 2020, der Tag, an dem plötzliche Schulen montags morgens zublieb. Wissen Sie noch, was Sie an dem Morgen gemacht haben oder vielleicht gedacht haben oder gehofft haben?
Also da waren ganz verschiedene Stimmungen da. Als wir das am Freitag mitbekommen haben, dachte ich mir erst, wie soll das funktionieren? Ich habe das noch nie erlebt, dass keine Schule ist, dass die Schule geschlossen ist. Das war und von jetzt auf dann. Am Montagmorgen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da die Schüler versorgt wurden. Also das war ein Durcheinander. Also wenn ich mich erinnere, wir sind eine berufliche Schule. Wir hatten rechtzeitig schon auf eine Plattform Moodle umgestellt. Also wir waren ein bisschen präpariert, wohl nicht wissen, dass Corona so kommt. Aber das war schon länger angedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es gab ein paar Kollegen, wir sind eine technische Schule, die waren da schon versierter. Ich war, was diese Technik angeht, noch nicht so versiert. Und dann war einfach die Mühe, wie soll ich das machen? Schaffst du das? Also ich muss die Leute versorgen, aber kriegen die das? Machen die das? Es war chaotisch einfach. Und das war nicht der einzige Tag. Also wenn ich so dran denke, die ersten, ich will nicht sagen Wochen, aber die ersten Tage, aber das spielte sich dann sicherlich 1-2 Wochen ab, bis das sich einigermaßen einspielte. Also eine totale innere Anspannung, aber so nach dem Motto, es muss gehen und dann wird es irgendwie gehen, aber wir machen das Beste draus.
Ja, zweites Kapitel, bin ich schon drin, Schule und Digitalisierung. Montagmorgen, 8 Uhr, der Lehrer betritt das Klassenzimmer. Unter dem Arm trägt er seinen Beitrag zum Thema Schutz des Regenwalds, und zwar in Form unzähliger Papierkopien. Eine gespenstische Stille herrscht im Raum. Es sind 5 lange Minuten, in denen die Blätter an alle SchülerInnen ausgeteilt werden. Nach vollendetem Kraftakt geht der Lehrer an die noch von der Vorwoche verschmierte Tafel und schreibt die Aufgaben für die kommende Stunde an. Dann fängt der Unterricht an. Wir nehmen uns die Arbeitsblätter vor und beginnen sie zu bearbeiten. Meist jeder für sich. Klingt eintönig und wenig didaktisch? Nun, für SchülerInnen ist es Alltag. Haufenweise Kopien, dreckige Tafeln und Selbststudium statt spannender Schulstunde. Besonders die Sache mit den Kopien ist in den 2020er Jahren wirklich völlig daneben. Allein an meiner Schule sind es knapp 500.000 Blatt Papier, die jährlich ausgeteilt werden. Das ist nun nicht unbedingt klimafreundlich. Und das alles in Zeiten, in denen uns Politik und Bildung Nachhaltigkeit und Vernunft beibringen wollen. Wenn ich überlege, wie viele Blätter alleine von mir nach dem Unterricht im Müll landeten. Hier kann von einem ressourcenschonenden Umgang keine Rede sein. Digitalisierung im schulischen Kontext ist der am häufigsten diskutierte Begriff während der Pandemie. Kein Wort fiel in politischen Bildungsdebatten und privaten Gesprächen rund um das Thema so oft wie dieser. Und obwohl sich offenbar alle einig sind, dass wir den Anschluss an die Weltspitze ohne Digitalisierung verpassen, scheint es niemanden zu geben, der die Sache endlich in die Hand nehmen will. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 nahm ich an einigen Veranstaltungen teil, auf denen immer wieder dieselbe Frage gestellt wurde. Brauchen wir Digitalisierung überhaupt oder erziehen wir damit unsere Kinder zu Robotern? Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ein Grund zu lachen. Denn die Frage ist nicht nur idiotisch und beweist, wie anachronistisch viele ältere Semester noch denken, sie ist auch längst hinfällig. Ob gewollt oder nicht, Digitalisierung hat die Schulen schon längst erreicht. Leider unkoordiniert und planlos. Ein Beispiel: Tablet-PCs, wie beispielsweise die iPads von Apple, die von Lernenden privat angeschafft wurden. Auch ich gehöre zu diesen Menschen, die auf ein Tablet und damit das papierlose Lernen umgestiegen sind. In meiner Jahrgangsstufe waren es sicherlich 10 bis 15 SchülerInnen, die sich auf diese Art selbst ausgestattet haben. Doch es gibt ein noch viel größeres Problem, das in dem Zusammenhang mit den Tablets und dem digitalen Unterricht steht. Denn natürlich haben vor allem die Kinder und Jugendlichen medial aufgerüstet, die sich so ein Tablet-PC auch leisten können. Wer dabei, wie so oft, auf der Strecke bleibt, sind die SchülerInnen aus einkommensschwachen Haushalten. Zu dieser Gruppe gehören mittlerweile sehr viele Familien, nicht nur ein paar Benachteiligte in Brennpunktbezirken. So geht die Bildungsschere immer weiter auf, womit soziale Ungleichheiten noch verstärkt werden. Wenn sich wohlhabende SchülerInnen selbst digitalisieren und die Politik seelenruhig dabei zusieht, sorgen wir dafür, dass der Darwinismus in den Bildungsstätten einzieht. Survival of the fittest, das Überleben der Stärksten. Wer in die falsche Schicht geboren wurde, findet keinen Anschluss mehr. Was für eine wunderbare Vorbereitung auf die Welt da draußen. Eine weitere Herausforderung neben dem latenten Mangel von Endgeräten waren während der Pandemie die fehlende digitale Infrastruktur und die unklare juristische Grundlage. In Deutschland gibt es bis heute keine bundeseinheitliche Lernplattform. Auch Absprachen, welche Cloud-Systeme oder Ähnliches genutzt werden dürfen, existieren nicht. Von datenschutzrechtlichen Hintergründen und Schutzmechanismen ganz zu schweigen.
Vielen Dank. Das war deutlich mit teilweise ironischen Unterton, aber auch manchmal ganz klaren Worten den Finger in die Wunde gelegt. Das haben Sie jetzt vor anderthalb Jahren,
gutes Jahr geschrieben,
ja. Genau. Es hat sich ja was getan, seit Sie das Buch geschrieben haben. Wollen Sie da vielleicht noch was ergänzen zum aktuellen Stand?
Es hat sich was getan. Wir sind einen Minischritt weiter. Das war noch ein Standpunkt, wo wir viel darüber geredet haben, dass digitale Endgeräte fehlen. Man muss so fair sein und sagen, dass in vielen Bundesländern, auch immer noch nicht mal in allen, aber in einigen Bundesländern zumindest mal diese Endgeräte an manchen Schulen angekommen sind. Aber was wir immer noch eben ein ganz großes Problem mit haben, ist das, was auf den Endgeräten ist und andere Dinge. Ich habe mir mal so drei Sachen aufgeschrieben. Eine Sache, die brandaktuell ist, vor zwei Wochen haben die Datenschutzbeauftragten der Länder getagt und die sind aktuell daran dran, die Microsoft Teams Lösungen in ganz Deutschland verbieten zu wollen an den Schulen. Viele Schulen benutzen diese Software und das große Problem ist da auch wieder Datenschützer sehen sich in ihrem Bereich und vergessen, dass einfach sehr viele Schulen darauf sind, ohne eben auch Alternativen zu nennen. Das ist ein ganz großes Thema. Eine Sache, die ich irgendwie dann noch erwähnen will, ist natürlich das große Thema des Digitalpakts. Wir haben den Digitalpakt 1. Spannenderweise ist so der Grundstamm vom Digitalpakt 1 immer noch zur Hälfte nicht abgerufen. Spannenderweise gibt es aber ganz viele Extra-Pakete, die es gab. Das war der Ergänzungs-Digitalpakt für Endgeräte, aber eben auch für andere Dinge. Und diese Dinge sind so gut wie bis zum Ende abgerufen. Das liegt daran, dass diese Digitalpakte schnell entstanden sind mit der Praxis zusammen, weil sie eben in der Not entstanden sind und nicht durchbürokratisiert wurden. Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Ding. Und vielleicht als letzten Satz noch, der aktuelle Digitalpakt 1 läuft 2024 aus. Mittlerweile ist der Bund dran, den neuen Digitalpakt, sprich Digitalpakt 2, zu erarbeiten. Und wenn man dort mit den Beteiligten redet, dann ist das ganz spannend, weil man würde natürlich denken, jetzt wird geguckt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir besser machen. Und wenn wir mit den Leuten reden, die damals nicht mit eingebunden wurden, es sind aber hätten tun sollen, die sind auch jetzt in dieser Erarbeitung nicht mit eingebunden. Das heißt, wir haben zwar Tablets, aber so das allermeiste drumherum, würde ich sagen, ist immer noch mehr als nur ausbaufähig.
Okay, und das zeigt, dass Sie nach wie vor in diesem Thema drin sind, auch wenn nicht mehr als Bundesschülersprecher, aber in anderen Funktionen. Ich habe irgendwo gefunden, dass Sie jetzt auch in Berlin, glaube ich, Sie in eine Kommission berufen wurden, in Landesbeirat Digitalisierung des Bildungssenats Berlin. Also das zeigt, dass es gut ist, die Erfahrung auch weiter anderen zur Verfügung zu stellen und zu gucken, wie es weitergehen kann. Frau Hüttner, mit welcher Plattform haben Sie zu Beginn Ihrer Ausbildungszeit gearbeitet? Haben Sie mit einer Plattform arbeiten dürfen?
Wir durften sogar mit mehreren arbeiten, weil es keine gibt, die alles abdeckt. Mhm. In Hessen ist das Schulportal gerade durch Corona sehr groß geworden, was wir vor der Pandemie auch schon an unserer Schule genutzt haben. Und wir haben auch die Schulcloud, die ja dieses bundesweite Projekt ist, die auch an unserer Schule Einzug gefunden hat und wodurch wir dann auch schon vor der Pandemie Zugriff auf gewisse Videokonferenzplattformen hatten, die aktuell glücklicherweise noch nicht in der Kritik stehen.
Okay, das heißt, es ist ein individueller Glücksfall und sicherlich nicht flächendeckend, diese Erfahrung, dass vor dem 16. März da schon was vorhanden war.
Glücksfall würde ich weniger sagen. Ich würde eher sagen, es war auf das Zutun der Schule. Also die waren die ganze Zeit fest hinterher und ich glaube, anders würde das auch nicht gehen.
Okay, das heißt, als Sie dann gestartet haben, den Vorbereitungsdienst, haben Sie schon vor März angefangen, 2020?
Nee, danach erst.
Okay.
Im Mai hat es angefangen bei mir.
Gut, das heißt, Sie haben zuerst mal privat die Entwicklung verfolgt und waren dann mittendrin. War es dann eher ein Digitalisierungsschock oder eher das, was Sie vorher aus dem universitären Umfeld vielleicht kennengelernt haben, dass das jetzt auch in der Schule Einzug gehalten hat?
Als es dann in den zweiten Lockdown ging, da habe ich ja diesen Distanzunterricht dann auch als Lehrkraft selbst erleben dürfen müssen, kann man jetzt auslegen, wie man möchte, es war ein bisschen Learning by Doing, obwohl ich als junge Lehrkraft ja schon ein gewisses Know-how irgendwie auch habe, was digitale Medien angeht, war ich doch auch bei vielen Sachen überfragt anfangs, habe dann aber in Absprache mit Kollegen und auch mit Ausbildern, ich hatte da einen sehr guten Ausbilder, der in den digitalen Medien sehr belesen und bewandert war und da dann immer mir Rückmeldung holen können und wurde da dann so ein bisschen aufgefangen und konnte das dann auch an andere weitergeben.
Okay. Herr Leisner, welche Plattform hat Ihre Schule genutzt? Sie haben es eben schon angedeutet, dass da schon was angelegt war.
Ja, da war was angelegt. Bei uns war Jitsi angelegt, aber das hat am Anfang auch nicht ganz so funktioniert. Was haben dann die Kollegen gemacht? Man hat einfach Zoom verwendet. Das sollte wohl nicht verwendet werden. Da gab es die Freeware, sozusagen eine Dreiviertelstunde, konnte man verwenden und dann hat man sich halt permanent eingeloggt. Aber das war einigermaßen stabil von der Software, was dann die Ratenübertragung betraf. Das war sicherlich wieder ein Problem, weil das sprengte sozusagen im Grunde einfach die Kapazitäten. Deswegen waren am Anfang sowieso war das eher vereinzelt und man hat halt geschaut, dass es funktioniert. Später ging es dann das Homeoffice, weil oft waren ja die privaten Leitungen besser als die schulischen. Also wenn man im Homeoffice war, dann funktionierte das oder einigermaßen. Gott sei Dank, schulisch wäre das zusammengekracht. Und obwohl wir EDV-mäßig an der Schule im Vergleich wirklich top ausgestattet sind. Ja. Aber das war einfach der Flaschenhals, ja.
Dann vielleicht zwei Sachen, weil Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, Sie haben mit Jitsi gestartet, das hat nicht funktioniert und dann ist die Schule auf Zoom gegangen. Und das gab es ja in vielen Schulen, dass sie quasi versucht haben, irgendwie datenschutzkonforme Dinge zu probieren, Dinge, die irgendwie vom Land zur Verfügung gestellt worden sind, dann gemerkt haben, das bricht ein. Die HPI-Cloud ist auch ein ganz großes Beispiel. Die Bundesländer haben Millionen investiert in solche Software, die aber nicht funktioniert haben, weil sie einfach zu schnell erstellt worden sind, beziehungsweise zu komisch. Beziehungsweise zu praxisfern, also in NRW zum Beispiel haben sie nach einem Jahr eine Videoplattform erstellt und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir gelernt haben, dass man vielleicht auch mal außerhalb eben sich Unterstützung nehmen kann und eben nicht als Bundesland alles selber erstellen muss, weil das führt dazu, dass man völlig überteuerte Softwaren erstellt, die teilweise in der Praxis gar nicht funktionieren.
Ein wichtiger Punkt, den Sie eben in Ihrem Abschnitt aus dem Buch auch benannt haben, war so die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und natürlich gerade am Anfang haben viele von zu Hause was zur Verfügung gestellt bekommen, aber eben auch nicht alle. Frau Hüttner, haben Sie da Erfahrungen gemacht, wie man mit dieser Ungleichzeitigkeit umgehen kann, dass einige SchülerInnen mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind, andere nicht? Ist ja auch eine gewisse Dynamik plötzlich entsteht, wenn per Airdrop Dinge rumgeschickt werden und man als Lehrkraft vorne steht und gar nicht weiß, was wo gerade aktiv ist und verglichen wird?
Wenn ich in die Zeiten vom Distanzunterricht zurückgucke, dann ist es so, dass ja mittlerweile alle mit einem Endgerät ausgestattet sind, also zumindest das schon mal abgedeckt wurde. Wie das jetzt in der Präsenz wieder aussieht. Also ich habe auch, gerade wenn es in die höheren Jahrgänge geht, mehrere SchülerInnen, die auch ihre Tablets benutzen. Da gibt es auch mittlerweile klare Regularien bei uns in der Schule, wie das denn stattfinden soll. Aber natürlich gibt es dann auch die Momente, erst letzte Woche, wenn es okay ist, dass ich kurz aus dem Nähkästchen
plaudere. Sehr gerne, das sind immer die interessantesten Einblicke.
Saß ich da, SchülerInnen hatten einen Arbeitsauftrag. Ich habe ein Tablet bei mir gehabt, weil ich einen Text korrigiert habe, in Englisch, den ein Schüler geschrieben hat und mir nochmal gegeben hat. Und auf einmal ploppt das Fenster auf und ein anderer Schüler aus der letzten Reihe hat mir irgendeine Sache geschickt, die ich bitte annehmen soll und grinst mich nur ganz breit hinter seinem Tablet an. Also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es dann auch stattfinden kann, was dann natürlich womit entsprechend umgegangen werden muss. Ja.
Ja. Vom Bildungsforscher Andreas Schleicher, der auch die Kultusministerkonferenz beraten hat, gibt es ein schönes Zitat. Er sagt, naja, wir sind jetzt mit der Technik im Großen und Ganzen im 21. Jahrhundert angekommen. Die Pädagogik und Didaktik, die wir einsetzen, entstammt eigentlich so dem 20. Jahrhundert. Und die Architektur vieler Schulgebäude ist eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Und ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, dass, was Sie eben beschrieben haben, digitale Endgeräte sind mittlerweile ganz gut verteilt, aber oft hakt es daran, dass die schulischen oder die gebäudetechnischen Möglichkeiten gar nicht da sind, eine Schule komplett mit WLAN auszustatten und zu gucken, wie kann es denn funktionieren, dass ich eben nicht doch darauf angewiesen bin, mit ich habe die Zahl vergessen, aber wer weiß, wie viele Kopien rauszugehen, um meine Schüler damit zu versorgen. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Tut sich da was im Bereich des Schulbaus? Gibt es da wirkliche Initiativen oder sind das Einzelfälle, wo es mal gelingt?
Also spannend ist erstmal zum Internet. Wir sind ja jetzt nach über 2 Jahren Pandemie. Es ist immer noch so, dass jede zweite Schule in Deutschland kein oder nicht ausreichendes Internet hat. Das ist auch eine hohe Zahl bei 36.000 Schulen. Was auch daran liegt, dass wir da einen unfassbaren Stau haben, was Modernisierung angeht. Und das ist das nächste Thema. Wir haben ganz viele Schulen, die in den 60er Jahren gebaut worden sind, die jetzt langsam an den Punkt kommen, wo man wirklich gar nicht mehr weggucken kann. Also wo die Wände so dermaßen im Argen sind, dass man nicht mal mehr das irgendwie gedanklich sich irgendwie wegdenken kann. Und das ist ein ganz großes Problem, dass die Schätzungen liegen, es gibt eine nette Schätzung, die liegt bei 50 Milliarden Euro, die wir bräuchten, um die Schulen zu modernisieren vom Bau. Die realistische Schätzung liegt bei 80 bis 100 Milliarden. Wir haben auf jeden Fall ein ganz enormes Problem, was den Schulbau angeht. Jetzt könnten wir das noch verknüpfen mit dem Problem, dass wir dann auch noch keine Menschen haben, selbst wenn das Geld da wäre, die das umsetzen, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass wenn wir auch über Digitalisierung reden, wir deutlich das größer denken müssen. Ich selber habe das an meiner Schule, das ist ja auch so ein schönes Ding in meinem Buch, erlebt. Da gab es dann auf einmal aus dem Digitalpark Riesentafeln. Dann sagte der Hausmeister, aber können Sie hier gar nicht anbringen, weil die baulichen Gegebenheiten uns das gar nicht zulassen. Die Wand würde im wahrsten Sinne des Wortes zusammenfallen, Stromnetze gar nicht in der Lage dazu sein. Von daher, Modernisierung von Schulgebäuden ist mindestens genauso wichtig wie das Tablet, was der Schüler am Ende in der Hand hat, wenn wir über Digitalisierung reden.
Ja. Weil eben beides eigentlich zusammenkommen muss, damit genau. Es wirklich auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Ja. Ein Punkt, den Sie auch so bei Ihren Forderungen am Ende dieses Kapitels benannt haben, ist was ganz Konkretes, dass Sie sagen, eigentlich müsste jede Schule, so wie es eine Schulkonferenz gibt, die aus den verschiedenen Interessensgruppen einer Schule, Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen zusammengesetzt ist, genauso müsste es auch ein Fortschrittsgremium geben, das sich gerade nochmal ganz konkret für die eigene Schule damit beschäftigt, welche Schritte stehen an, welche Initiativen müssen gestartet werden. Herr Leistner, Sie sind jetzt seit, ich glaube, über 20 Jahren an der gleichen Schule oder zumindest im Schuldienst auch an der gleichen Schule. Wie denken Sie dazu, so ein Fortschrittsgremium, würde es die Sache beschleunigen oder wäre das eher so, naja, jetzt haben wir eine weitere Runde, die drüber redet?
Also ich finde das wichtig. Es braucht eine Gruppe, eine Plattform, wo wirklich interessierte Lehrer, kompetente Lehrer, die sich in diesen Dingen auskennen, versammeln, ungeachtet der normalen Linie des Management, wo man sich einfach wirklich mit den aktuellen Entwicklungen beschäftigt, einfach eine Schnittstelle ist und einfach sich einbringt. Ich glaube, Verwaltungsstrukturen brauchen manchmal so einen Push und da ist so eine Gruppe, die einfach hier etwas Unruhe reinbringt und gewisse Entwicklungsprozesse zumindest mal begleitet oder auch anstößt. Also wir an der Schule, wir haben eine Steuergruppe Schulentwicklung und wir versuchen das, aber wir koordinieren das ein bisschen, aber bringen einfach Dinge zusammen. Aber ich meine, da kann immer noch genug getan werden. Ich fand die Idee gut, weil Innovation braucht es. Das ist unglaublich. Und wenn ich nochmal darauf antworten darf, es braucht neue Schulen oder was die Schulgebäude angeht, es geht nicht nur um die Frage der Digitalisierung. Wenn ich in einer Schulatmosphäre sitze als Schüler, wo die Wände zum Teil die Kacheln runterbrechen, das motiviert nicht. Das ist nicht nur eine Frage von Digitalisierung, da wird sich kein Normaler reinsetzen.
Vielleicht auch ein Satz zu dem Schulbau, weil das, wie gesagt, ein Riesenthema ist. Vor allem müssen wir auch nicht nur über Digitalisierung reden, sondern auch grundsätzlich, wie soll Schule eigentlich aussehen, weil die Gebäude, die wir natürlich jetzt bauen, wissen wir, die werden jetzt auch wieder für Jahrzehnte bestimmen, wie eigentlich Schule gebaut ist. Also bauen wir wieder Klassenzimmer, in denen 30 Leute in Reihe und Glied sitzen und der Lehrer vorne ist. Das ist quasi unsere Zukunftsversion von Schule für die nächsten Jahrzehnte. Also wir meißeln ja relativ klar in den Stein auch, wie Schule aussieht in den nächsten Jahrzehnten, so wie wir die Gebäude bauen. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema.
Und vielleicht noch eines, unsere Schule, wir hatten Glück, wir wurden 2008, wurde die renoviert, vollkommen renoviert, die Außenhülle stehen geblieben, wir leben noch davon. Wir waren damals, glaube ich, sicherlich mit modernste, wir hatten 1100 PCs an der Schule, wir sind eine berufliche Schule, wir haben ein entsprechendes Netz, wir können uns nicht beklagen, aber ich kenne so viele andere Kollegen und Kolleginnen, die sagen, es ist bei uns, es ist fast nicht, man kann fast nicht arbeiten. Es ist so viel Aufwand, gewisse Dinge zu etablieren, zu installieren. Und da braucht es unbedingt
Entsprechende Ausstattung,
ja. Danke.
Und das sind ja die ersten Schritte, etwas zu installieren und anzuschaffen. Die nächsten Schritte ist ja, wie geht man dann im Alltag damit um? Ich weiß nicht, Frau Hüttner, gibt es an Ihrer Schule IT-Kräfte, die für die Technik, die an der Schule jetzt ist, zuständig sind, die zu pflegen und bei Problemen zur Hilfe zu eilen?
Ist die Frage, was Sie unter IT-Kräften verstehen. Also das
was,
ist, bei uns an der Schule wird das tatsächlich durch Kollegen abgedeckt, weil es eben an Geldern fehlt, Externe zu beauftragen. Und deswegen darf man sich dann als Kollege da irgendwie auch reinlesen, reinfuchsen, durchprobieren, selbst irgendwie da Fachmann werden. Aber einen wirklichen Experten fehlt es uns da auf jeden Fall, obwohl wir mehr als genug Anlaufstellen hätten, dadurch, dass eben unsere Schule auch das Glück hat, erst 2019 mit der Sanierung durch gewesen zu sein. Und nach der Modernisierung kam bei uns die Digitalisierung und dadurch haben wir jetzt mittlerweile auch wirklich die volle Bandbreite, die man sich wünscht.
Sie nicken, Herr Schramm, das trifft genau das, was Sie auch formulieren.
Ja, und vor allem, ich glaube, das Spannende ist eigentlich immer wieder, auch bei Lesungen oder egal, wo man in Deutschland ist, wenn man sagt, irgendwie diese Schulen beschreibt, auch diese maronen Gebäude, dann gibt es eigentlich immer eine Person mindestens, die im Publikum dann ist und sagt, naja, aber meiner Schule ist das überhaupt nicht, meine Schule läuft total super. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Problem ist, dass wir in jedem Bundesland Schulen haben, die wirklich top modernisiert sind, top digitalisiert sind. Das ist meistens sind das in Kommunen, wo Menschen mit viel Einkommen sind, das muss man auch immer noch dazu sagen. Aber wir haben eben, so wie wir flächendeckend nicht schlechte Schulen haben, haben wir auch flächendeckend nicht gute Schulen. Und das ist eigentlich ein ganz großes Problem, dass die Unterschiede von Schule zu Schule, selbst teilweise in einzelnen Kreisen enorm sind.
Zum einen das, zum anderen ist auch die Frage, wie ist man dahin erstmal gekommen? Also bei uns in der Schule war es auch so, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass tatsächlich ein ehemaliger Schüler, der sich als ITler selbstständig gemacht hat, das WLAN verlegt hat. Wie wurde es finanziert? Vom Förderverein, nicht von Geldern, die uns eigentlich zustehen sollten.
Ich darf vielleicht etwas ergänzen, was Sie sagen, Herr Schramm. In Frankfurt ist die Stadt Frankfurt Schulträger. Wir haben hier IT-Ausstattung, aber der Support zum Teil, da fehlt Personal, beziehungsweise da fehlen die Leute. Und was nützt uns eine entsprechende technische Infrastruktur, wenn wir einfach nicht den Support haben und die Lehrer können das nicht leisten? Sagt er 1100 PCs, wie soll das funktionieren? Und das ist sicherlich ein Problem. Das ist ein Flaschenhals, da nützt es nichts, wenn man 10 PCs mehr hinstellt, wenn die Dinge im Falle, wenn sie nicht laufen, einfach nicht behoben werden.
Ja.
Oder wenn es zu lange dauert, will ich so formulieren.
Ja, Kapitel 6, alle Schrauben locker, Schulsozialarbeit und psychologische Unterstützung. Wie geht es dir? Bevor die Pandemie ausbrach, war es eine ganz normale Frage. Seitdem Corona unser Leben bestimmt, steckt hinter, wie geht es dir, viel mehr als ein banaler, oft noch nicht einmal besonders interessierter Gesprächseinstieg. Denn die Pandemie hat uns in den vergangenen Monaten alles abverlangt und ganz besonders den Kindern. Bereits von Mai bis Juni 2020 untersuchten Forscher des Universitätskrankenhauses Eppendorf in Hamburg in der ersten bundesweiten Online-Befragung die psychische Belastung von mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren. Die COPSI-Studie, ein Akronym aus Corona und Psyche, wurde von Dezember 2020 bis Januar 2021 fortgeführt und kam zu folgenden, wenig überraschenden Ergebnissen. 7 von 10 Kindern leiden unter einer verminderten Lebensqualität. Von der Pandemie waren es 3 von 10 Kindern. Sozial benachteiligte Kinder trifft die Pandemie psychisch deutlich stärker. Kinder klagen vermehrt über depressive Verstimmungen. Unter Kopf- und Bauchschmerzen sowie Niedergeschlagenheit leiden doppelt so viele Kinder im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie. Kinder haben sich psychisch weniger mit der Ausnahmesituation arrangiert als angenommen. Gründe dafür sind vor allem die permanente Ungewissheit und die fehlenden Perspektiven. Mehr als 80% aller Kinder und Jugendlichen fühlten sich durch die Maßnahmen belastet. Noch nie in meinem Leben habe ich so viele Gespräche mit Freunden und Bekannten geführt, in denen es um das eigene psychische Unwohlsein ging. Fast jeder hatte damit in der Pandemie zu kämpfen und viele leiden bis heute unter den Folgen des Lockdowns, der fehlenden Kontakte und der mangelnden Abwechslung. Nachdem die Schulen wieder geöffnet wurden, fragte ich eine Schulsozialarbeiterin an meiner Schule, wie sie die Situation aktuell einschätze. Sie sagte, wir sind die Feuerwehr, die versucht zu löschen. Dabei sollte die Feuerwehr im besten Fall nicht ausrücken müssen. Wir brauchen, um im Bild zu bleiben, Brandmelder und Prävention, um ein Ausbrechen des Feuers frühzeitig zu verhindern. So ein Brandmelder findet sich aber eben nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb, beispielsweise in Jugendzentren und Sportvereinen. An diesen Orten wird oft erkannt, wenn Kinder professionelle Unterstützung brauchen. Ich glaube rückblickend, dass viele Eltern, aber auch der Politik nicht bewusst war, wie einschneidend und belastend diese Zeit für Kinder und Jugendliche war und wie sehr sie an jedem Einzelnen nagte. Zu groß waren die Probleme, mit denen jeder beschäftigt war. Und so entzündeten sich die Flammen unbemerkt, bis sie zu lodernden Feuern, wenn nicht gar ganzen Busch brennen wurden. Schulsozialarbeit bedeutet im besten Fall nicht nur Feuer zu löschen, sondern Angebote zu schaffen und das soziale Gefüge in der Schulgemeinschaft zu fördern. Ideen, diese Ziele zu erreichen, gibt es genug. Sie scheitern aber meistens an der Finanzierung. Und ja, spätestens hier fange ich an, mich zu wiederholen, aber ich kann nichts dafür. Es ist einfach so. Will die Schule einen Fußball- oder eine Volleyball-AG einführen, braucht sie Menschen, die sich um die Kinder kümmern. Das kostet Energie und Zeit, die die wenigsten LehrerInnen aufbringen. Auch weil sie die Zeit, die sie in freiwillige AGs investieren würden, sich nicht auf den meist randvollen Stundenplan anrechnen lassen könnten. Ein Schulsozialarbeiter sagte einmal, Schule muss ein Lebensort sein. Kinder sollen Spaß haben, wenn sie hierher kommen. Ich möchte niemanden enttäuschen, aber mit Spaß verbinde ich die Schulzeit aus vielen Gründen nicht. Denn es gibt keine Geldmittel, um Fußbälle, schöne Aufenthaltsräume oder Orte zu erschaffen, in denen man sich wohlfühlt und entfalten kann. Die meisten Lehranstalten, die ich kenne, sind große Betonklötze mit grauen Schulhöfen, an denen man vielleicht arbeiten, aber auf keinen Fall Spaß haben möchte.
Das Bild des Brandmelders oder des Feuerwehrmanns finde ich sehr treffend und sehr griffig. Herr Leistner, Sie als Schulseelsorger sind ja genau damit beschäftigt, mit dem, was SchülerInnen belastet. Wir haben eben gehört, mehr als 80% haben sich psychisch belastet, mehr belastet gefühlt als sonst. Fühlen Sie sich eher als Brandmelder oder sind Sie manchmal nur noch als Feuerwehrmann in der Schule unterwegs?
Im Grunde beides. Gefühlt ist für mich der Feuerlöscher stärker. Wenn zu uns, ist immer die Frage, wie wir überhaupt aufmerksam werden. Zu uns kommen die Schüler erst mit 15 oder 16 oder mit 17. Bis ich die Schülerinnen kennenlerne, braucht es seine Zeit. Dann hat man ein Gespräch vielleicht, wenn es um die Note geht. Und dann kriegt man erst so Dinge mit, was im Grunde alles so abläuft oder wo Probleme sind. Also es braucht Zeit, bis da eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Und dann ist das oft schon manchmal Feuerlöschen. Wenn eine gewisse Beziehungsebene da ist, dann kann das auch präventiv sein. Dann versuchen wir das natürlich auch. Aber oft sind die Kapazitäten einfach beschäftigt, die da sind, wirklich Feuer zu löschen, wo die Dinge aufflackern, sich zeigen. Und um wirklich langfristige präventive Arbeit zu tun oder noch besser zu tun, bräuchte es mehr Personal.
Jetzt haben Sie ja nochmal die Besonderheit, dass Sie als Schulseelsorger auch mit einem kirchlichen Auftrag da sind. Sie haben zunächst mal von Schulsozialarbeitern gesprochen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ist das eher abschreckend für SchülerInnen, wenn es heißt, da ist jemand im kirchlichen Auftrag da? Oder ist es einfach so, wenn jemand Unterstützung braucht, sind Sie da, weil Sie da sind?
Also ich sehe das nicht abschreckend. Entscheidend ist die Person. Mhm. Ganz entscheidend ist die Person. Es ist nicht da, ob da, wir haben kein Schild Kirche oder nicht Kirche, sondern die Person ist entscheidend. Und die Dinge tun sich dort auf. Vielleicht der ein oder andere geht nochmal ausdrücklich zum Schulseelsorger, aber als erstens, und das ist auch meine Erfahrung in der Not, ich frage nicht in der Not, fange ich im Grunde an, oder Not kennt keine Konfession, Religion. Ich sehe den Menschen und ich gehe auf den Menschen zu und dann hole ich ihn ab, wo er ist und dann zeigt sich was einfach, was ich tun kann, beziehungsweise wo ich ihm beistehen kann. Mhm.
Also ein wichtiger Dienst, den da Kirche auch in Gesellschaft tut. Bei Ihnen, Frau Hüttner, ist es ein bisschen anders. Sie sind zwar als Religionslehrerin auch mit bischöflicher Sendung für den Religionsunterricht ausgestattet, aber Sie haben Ihre 45 Minuten oder keine Ahnung, welche Rhythmisierung Ihre Schule hat, aber wahrscheinlich sind es die 45 Minuten, in denen Sie unterrichten dürfen müssen und das ja auch in Englisch. Hat man da an einem normalen Schultag überhaupt die Gelegenheit, wenn man nicht extra nochmal einen Zusatzauftrag hat, auf Bedürfnisse, auf Brände, um im Bild zu bleiben, bei Schülern zu reagieren?
Es ist nicht die Frage, ob man die Zeit hat, weil die hat man auf jeden Fall nicht. Es ist die Frage, ob man sich die Zeit dafür nimmt. Und dadurch, dass eben sowas zumindest in meinem Berufsbild höchste Priorität hat, nehme ich mir diese Zeit natürlich auch wenn es bedeutet, dass ich nach meinem Nachmittagsunterricht nach der 9. Stunde auch bis um 4:30 noch in der Schule sitze, um mit einem Schüler, einer Schülerin ein Gespräch zu führen, weil er oder sie das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen.
Und das macht ja nochmal deutlich, das, was Sie auch dann bei Ihren abschließenden Forderungen in diesem Kapitel nochmal deutlich machen, dass wir da auch eine ganz andere Ausstattung brauchen in dem Bereich, sei es jetzt Schulsozialarbeit, Schulseelsorge oder wie auch immer.
Ja, und vor allem ist es ja auch die Frage, was ist uns eigentlich am wichtigsten? Und es ist ja so, dass tatsächlich Schule der Ort ist, wo die meisten Missbrauchsfälle und andere Dinge eben wahrgenommen werden. Und das ist A, in der Corona-Zeit natürlich weggefallen, aber jetzt so ein bisschen auch mit dem Blick in die Zukunft. Ich glaube, dass Schulsozialarbeit, Schulseelsorge, also all das einfach ein enorm wichtiger Teil ist. Ich bin oft gewollt zu sagen, es gibt viele Dinge, die viel wichtiger sind als die Gedichtsanalyse. Und das ist einer der Dinge, wo ich das sofort unterschreiben würde. Und wir einfach sehen, dass an vielen Schulen das A noch gar nicht existiert. Es gibt immer noch viele Schulen, die haben gar nicht diese Unterstützung. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist, dass wir auch verstehen oder dass auch Politik versteht, wie essentiell das einfach ist, weil viele eben nicht die Möglichkeit haben, zu Hause mit ihren Eltern oder sich nicht wohlfühlen, mit ihren Eltern über ihre Probleme zu reden. Und da geht es auch um eine ganz grundsätzliche Frage, wie Gesundheit und wie wollen wir eigentlich junge Menschen, dass sie die Schule verlassen.
Weil Sie Schulseelsorge angesprochen haben, die Kirchen investieren in letzter Zeit relativ wirklich viele Mittel in die Schulseelsorge. Also das wird massiv ausgebaut. Einmal, dass man Personal schult und einfach, dass man einfach auch Deputate gibt, dass hier Lehrer Raum haben, wirklich hier in diesen mit Schülern in Beziehung zu treten, einfach dort, und wo es um Lebensfragen geht, Lebensfragen und Glaubensfragen, was eben den Alltag bewegt. Mhm. Also das hat sich in der letzten Zeit massiv gesteigert, wenigstens. Ich kann einfach aus dem Bistum sprechen, ja.
Ja, und Sie sagen richtig, die Kirchen, weil das natürlich auch im ökumenischen Miteinander oft geschieht,
genauso.
Um da auch nochmal, je nachdem, im besten Fall auch als Team in der Schule aktiv zu sein. Trotzdem so eine Sache, die mir auch nochmal sehr nahe gegangen ist in Ihren Schilderungen in dem Buch, was dann in dem Kapitel noch folgt, ist so die Frage, was wird denn überhaupt im Unterricht an sich behandelt? Und Stichwort Biologieunterricht, vielleicht führen Sie es gerade selbst nochmal aus.
Ja, es ist ja eigentlich so die grundsätzliche Frage. Ich habe da lange wirklich beim Schreiben überlegt, wie visualisiert man das oder wie schreibt man das? Und ich fand, der beste Vergleich war der, wenn ein Schüler ein gebrochenes Bein hat oder einen gebrochenen Arm, dann kommt der Schüler mit einem Gips in die Schule und alle laufen drumherum und versuchen irgendwie sagen, soll ich den Ranzen tragen oder unterschreiben drauf, und haben so einen Helfer direkt. Also man hat den Eindruck, man muss jetzt irgendwie helfen, und wer im Rollstuhl irgendwie sitzt, da fragt man auch irgendwie, soll ich dir eben helfen, brauchst du Hilfe? Junge Menschen, die eben psychische Erkrankungen haben, ob es Depressionen sind oder andere Dinge, die werden auch gerade in der jungen Generation als komisch wahrgenommen, nicht dazugehörig. Das kommt dann erschwerend zu den psychischen Erkrankungen dazu. Und das ist schon eigentlich ein ganz übles Ding, weil diese Menschen, denen es eher ohnehin die ganz noch viel schwieriger haben, einfach diesen Dämpfer bekommen. Und da war eben die Frage, dass man einfach viel mehr entstigmatisieren muss. Man muss viel mehr darüber reden, dass der gebrochene Arm oder was anderes genauso irgendwie eine Krankheit ist. Beziehungsweise ein gebrochener Arm ist keine Krankheit, aber zumindest eine Erkrankung irgendwo, wie eine psychische. Und dass wir dort tatsächlich einfach mehr drüber reden müssen. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist, dass man weg von dieser Tabuisierung kommt, einfach auch, um diese jungen Menschen zu schützen.
Und das ist ja nicht nur ein Problem in der Jugend, sondern in der Erwachsenenerwerbswelt ja genauso, dass wer krank ist, wer Burnout hat, eher als schwach oder als nicht stark genug wahrgenommen wird. Ich fand es aber auch gut, dass Sie dann da schreiben, eigentlich wäre es ja gut, auch ganz konkret im Biologieunterricht darüber zu sprechen. Also gut, mein Biologieunterricht ist schon länger her, aber ich weiß, dass solche Themen wie psychische Erkrankungen da nie Raum gefunden haben. Wäre es vielleicht auch in anderen Fächern möglich, da auch dafür nochmal ein Bewusstsein zu schaffen? Weiß nicht, im Englischunterricht, oder gibt es andere Möglichkeiten oder andere Themen, die im Englischunterricht da auch nochmal mit aufgegriffen werden können, um so eine gewisse Ganzheitlichkeit auch nochmal darzustellen, neben dem reinen Wissensvermittlung?
Gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht, wenn ich jetzt so oder mal so brainstorme, wie man das irgendwie umsetzen könnte, wäre das natürlich in Verbindung mit Literaturarbeit machbar, dass man sich ein Werk raussucht, wo eben psychische Probleme etwas sind, das den Protagonisten beschäftigen. Und da könnte man natürlich das dann auch aufarbeiten und ergänzend zum Biologieunterricht arbeiten. Mhm, also so ganz, ganz spontane Idee. Ja.
Ja. Die Atmosphäre ist entscheidend im Klassenzimmer oder die Beziehungskategorie zu den Schülern. Und da muss man nicht immer einer Meinung sein. Wenn diese Ebene stimmt, dann macht es Freude, und wenn ein lebendiger Austausch ist. Wir haben es mit jungen Erwachsenen zu tun. Also von daher, ich sag immer zu den Schülern, sie sind wohl in einer Berufsschule, aber das ist hier Erwachsenenbildung. Und so will ich die Schüler auch behandeln und behandle ich sie. Und da ist es gut, und das, ich merke das, wenn Schüler sich darauf einlassen, dass ich als Lehrer, ich bin denen wohl im Raum vorgesetzt, aber trotzdem bin ich symmetrisch, sage ich. Ich bin der Lehrende, ich lerne genauso wie Sie, ich lerne von Ihnen das ein oder andere, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Wissen, hoffentlich, in dem einen oder anderen, aber trotzdem bin ich genauso Lernender. Und da machen Schüler mit, die sind angetan. Das heißt ja nicht immer, dass jedes Thema gleich gut ankommt. Aber ich meine, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass es irgendwo Freude bereitet und Spaß macht, dass ich gerne hingehe. Die Tagesform ist natürlich manchmal beeinflusst das, aber das ist nicht das Entscheidende. Und das macht mir, wenn ich merke, dass das gelingt oder einigermaßen gelingt, dann macht mir das Freude.
Ich glaube, ehrlicherweise genau das Allerwichtigste ist, wenn wir über die Beziehung Lehrer-Schüler reden, dass man auf Augenhöhe sich begegnet. Ich glaube, meine Lieblingslehrer oder die Lehrer, die grundsätzlich mit Schülern irgendwie gut können, das sind die sich gegenseitig Respekt haben. Da geht es gar nicht darum, dass der Lehrer irgendwie seine übergeordnete Position abgibt. Ich glaube, das ist schon völlig richtig, dass der Lehrer irgendwie den Ton angibt, aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, eben nicht von oben herab, sondern irgendwo auf Augenhöhe miteinander zu reden. Das ist das Allerwichtigste für die Beziehung, und wenn ich überlege, was sind so meine schönsten Erlebnisse, dann waren eigentlich die allermeisten davon eben nicht im Klassenraum, sondern das sind Dinge, die außerhalb waren. Das können genauso aber auch Exkursionen gewesen sein, und deswegen glaube ich, dass es uns zeigt, dass Bildung und auch Schule wegkommen muss von diesen 9 Stunden am Stück in einem Klassenraum, weil ehrlicherweise die meisten Dinge, ich bin jetzt ein Jahr aus der Schule, da reden wir ja gleich nochmal groß drüber, aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass man auch den Raum verlässt und dadurch irgendwie viel sozialer miteinander interagiert.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Reaktion, Ihre Meinungen, die Gedanken zu diesem Bereich. Dann würden wir jetzt nochmal wieder einen Schritt weitergehen und uns dem Ende des Buches zuwenden. Kapitel 9, überschrieben mit Mitdenken, Mitreden, Mitgestalten.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Wir starten mitten im Kapitel. Nicht nur der Bereich wirtschaftliche Bildung an Schulen wird völlig außer Acht gelassen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Demokratie, die in Deutschland herrscht, als so selbstverständlich erachten, dass wir den jungen Menschen unseres Landes demokratische Grundverständnisse nicht mehr auf den Weg geben. Doch spätestens durch Corona und die Querdenkerbewegung wurde deutlich, eine funktionierende Demokratie muss standhaft und sicher sein. Eben auch gegen Verschwörungstheorien, die von einigen geglaubt und verbreitet werden. Ein Anfang wäre, die politische Bildung in allen Landesverfassungen zu verankern. Aktuell haben das nämlich nur 4 Länder getan. Es fehlen 12, und dabei darf es nicht bleiben. Demokratie ist nicht nur eine Worthülse. Meiner Meinung nach müssen jeder Schüler und jede Schülerin während der Schullaufbahn einmal Demokratie angefasst und erfahren haben. Was es bedeutet, miteinander demokratisch zu diskutieren, einen Standpunkt zu vertreten, eine andere Meinung zu akzeptieren, einen Konsens zu finden oder sich gar überzeugen zu lassen? In unserer Gesellschaft gäbe es viel weniger Hass und Schwarz-Weiß-Denken, wenn wir bereits im jugendlichen Alter erfahren würden, was Toleranz tatsächlich bedeutet. Aber auch bundespolitisch muss sich etwas ändern. Beispielsweise durch das bereits angedachte Herabsetzen des Wahlalters auf 16 Jahre. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Schritt gehen müssen, wenn wir verhindern wollen, dass Jugendliche zu unpolitischen, desinteressierten oder falsch informierten, vielleicht sogar radikalen Menschen werden. Was ebenfalls dafür spricht, das Alter bei den Wahlen herabzusetzen, Auszubildende oder BerufsschülerInnen sind oft noch nicht volljährig und damit wahlberechtigt, zahlen aber bereits Steuern und tragen zum Funktionieren unserer Wirtschaft bei. Bloß mitbestimmen, was mit ihren Steuern geschieht, dürfen sie nicht. Das ist irgendwie absurd. Demokratie sollte nicht in einem Fach thematisiert werden, sondern muss grundlegend Einzug in den Schulalltag finden. Die Schule muss Raum für demokratische Diskussionen schaffen, und das vor allem im Unterricht. Auch die Wahl zum Klassen- oder Schulsprecher sollte nicht stiefmütterlich behandelt werden. Denn solche Anlässe bieten eine perfekte Plattform zur Demokratiebildung und erklären gleichzeitig, welche Bedeutung die eigene Stimme hat. Politik und Demokratie müssen greifbar sein. Worin geht das besser als in den Parlamenten unseres Landes? Schulgruppen müssen noch häufiger Besuche dorthin machen und sich die Schaltzentralen der Demokratie anschauen. Nur so erfahren sie, dass Politik nicht nur in ihrem Sozialkundebuch oder in den Nachrichten stattfindet, sondern vor allem in der Realität. Wie wichtig ein solcher Besuch an authentischen Orten ist, habe ich am eigenen Leib erfahren, als ich einmal privat eine KZ-Gedenkstätte besuchte. Monatelang hatten wir in Geschichte die Verbrechen des NS-Regimes und den Zweiten Weltkrieg behandelt. Aber erst vor Ort begriff ich wirklich und bekam Eindrücke, die ich nie mehr vergessen werde. Jeder Schüler und jede Schülerin in Deutschland sollte die Gelegenheit zu dieser Erfahrung bekommen. Vor allem deshalb, weil die letzten Zeitzeugen sterben und uns am Ende nur die Gedenkstätten bleiben. Geschichte muss bewahrt werden und für alle zugänglich sein.
Ich würde aber gerne noch eine kleine Schlussrunde mit Ihnen dreien machen. Und zwar haben wir heute Abend die berühmte Fee zu Gast, die mit drei Wünschen da ist. Und zufälligerweise haben wir genau drei Personen hier vorne sitzen. Das heißt, wir haben einen freien Wunsch für jeden von Ihnen. Und Sie dürfen einmal fern jeder realistischen Anschlussfähigkeit, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen, welchen Wunsch hätten Sie für entweder Ihre konkrete Schulerfahrung, Ihren Schulalltag oder vielleicht sogar insgesamt für das Bildungssystem in Deutschland, den Sie gerne erfüllt haben würden von einer Fee, die sagt, okay, am Montagmorgen, wenn die Schulen aufgehen, ist es dann plötzlich so. So.
Dürfte ich den ersten Wunsch äußern?
Sehr gerne.
Erstmal drei Wünsche mehr. Aber weil zum Ende der Satz fiel, Politik muss was machen. Dass Politik nicht macht, sondern Politik uns machen lässt. Nämlich die Schulen. Dass der Aufruf, eigenständige Schulen brauchen wir, kam in dem Buch mehrfach. Und die brauchen wir tatsächlich. Mehr Freiheiten, das machen zu können, was wir brauchen. Ganz individuell für die Schule, weil das die Zielgruppen, Lehrer, Eltern, Schüler, Schulleitung, alle drin zusammenwachsen, haben Zeiten wie die Pandemie gezeigt. Dass die Politik weiß, woraus sie genau diese Antworten geben muss und was zu tun ist, das hat sie gezeigt, dass sie das eben nicht kann, sondern einfach Vertrauen schenken und uns ein bisschen machen lassen und da ansetzen, wo das gerade für uns wichtig ist, um eben eine Schule garantieren zu können, die zukunftsfähig ist, die attraktiv ist und die eine Schule ist, die Spaß macht, dadurch, dass sie Beziehungen hat.
Herr Leisner vielleicht?
Ich will mit einem Bild antworten, das fast ein bisschen in die Richtung geht. Ich dachte gerade, was wäre das? Und dann meinte ich angenommen, man müsste etwas Neues bauen, einfach die Schüler mit den Lehrern sozusagen wirklich etwas entstehen lässt. Das wäre der eine Punkt. Und ich wünsche mir auch etwas Mut bei den Betroffenen gegenüber Politik oder gegenüber den Verantwortlichen, die eigene Einsicht zu äußern und auch zu postulieren. Entsprechend. Und das stärker. Ich glaube, das geht zu sehr unter Überschriften oder Absichtserklärungen.
Vielen Dank. Herr Schramm, Sie dürfen mit Ihrem Wunsch die Runde beschließen.
Ja, das ist schwierig, weil es super viele Sachen gibt, aber der größte, eigentlich real umsetzbare Punkt ist, dass wir eine kostenlose Schule haben, und zwar eine wirklich alles, was mit Schule direkt und auch indirekt zu tun hat, da zähle ich auch Nachhilfe und andere Dinge dazu, und da ist mir wichtig, dass wirklich kein einziger Cent für Eltern entstehen darf, beziehungsweise für die Kinder und Jugendlichen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Knackpunkt, ob es das Mittagessen, die Bücher, die Klassenfahrten sind, wenn wir über die Frage Chancengerechtigkeit reden, das ist nicht der einzige Knackpunkt, aber ich glaube, wenn wir eine wirklich kostenlose Schule mit allem drumherum hätten, dann würden wir einige Schritte weiterkommen in Sachen Bildungsgerechtigkeit.
Vielen Dank. Ich fand das sehr spannend, von Ihnen heute zu hören, aus den drei unterschiedlichen Perspektiven und doch aus der gemeinsamen Perspektive, aus dem Bewusstsein, es muss sich was ändern, es kann sich was ändern und wir brauchen Vertrauen und können dann auch selbst Dinge gestalten. Den Auftrag nehmen wir mit, den Auftrag, das auch immer wieder denen weiterzugeben, die uns die Möglichkeiten dafür geben, in die eigene Gestaltung zu gehen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend hier waren. Ich danke Ihnen zu Hause, die Sie uns von dort begleitet haben oder uns auch in den nächsten Tagen noch nachschauen werden. Und nun haben wir auch nochmal informell die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, zumindest wir, die hier präsent sind. Allen anderen bleibt mir einen weiteren guten Start ins Wochenende zu wünschen und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Applaus